Also erstmal finde ich, sollten Gemeinden das Thema unglaublich ernst nehmen. Ich wurde vor kurzem gefragt, warum gibt es nicht mehr blinde Pfarrerinnen? Da muss ich ehrlich sagen, ja, es gibt wenig blinde Menschen im berufsfähigen Alter, es gibt wenig Theologiestudierende. Daher ist es relativ klar, dass die Gruppe klein ist. Aber es müssten viel, viel mehr Menschen mit Behinderung in den Gemeinden sein und in den Kirchenvorständen und in den Ausschüssen und was weiß ich. Angebote von Gemeinde heißt nicht, dass immer alles für alle sein muss, aber dass immer an alle gedacht wird. Ich mag immer eine Sprache, die sehr bodenständig ist, nicht in irgendwelchen, ich sag mal, festen Begriffen hängen bleibt, sondern wo wirklich Beziehung spürbar ist, wo irgendwas überspringt, das fände ich, das wäre schon ein Traum von mir.
Sehr schön. Und du hast gerade noch Mittagessen.
Ich habe noch gerade ein paar Gummibärchen reingeworfen. Damit
Okay.
ich noch ein
Ja.
bisschen Zuckerflash haben.
Ist das so dein typisches Mittagessen, Gummibärchen?
Nein, das ist ja der Nachtisch.
Ach so, okay, dann bin ich beruhigt.
Vorhin hatte ich einen Couscous-Salat. Das ist doch besser, oder?
Ja, das hört sich gesund an. Dann sind die Gummibärchen genehmigt, also von meiner Seite jetzt.
Alles sehr gut.
So, also ich habe einen Text. Und den lese ich jetzt vor und dann stelle ich dir Fragen.
Gerne.
Ja? Sehr schön. Du bist ja Medienprofi. Bist ja, haben wir ja
Genau.
schon geklärt. Hallo und herzlich willkommen zum Yid Podcast, deinem Podcast für soziale Medien, Digitalität und Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Brigitte Buchsein. Hallo Brigitte, herzlichen Dank, dass du heute da bist.
Hallo, gerne.
Brigitte Buchsein verbindet die Themen Digitalisierung, Barrierefreiheit und Glauben miteinander, denn sie ist im Vorstand des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen. Sie hat Theologie studiert und ist momentan auch Vikarin in der evangelischen Kirche. Und sie bringt als ehemalige IT-Expertin einer Versicherung jede Menge technisches Know-how mit. Das erwarte ich zumindest so jetzt. Vor 10 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, weil ich einen Text über dich geschrieben habe oder beziehungsweise über die evangelische Blindenseelsorge. Du warst nämlich die Hauptprotagonistin dafür. Du bist schon als Baby erblindet und hast dich dann jetzt, also und machst es auch immer noch, auf politischer Ebene eingesetzt für barrierefreiere Mobilität zum Beispiel. Und für diesen Podcast besonders interessant sind die Themen, wie dass der Deutsche Sehbehinderten- und Blindenverein eine Social-Media-Aktion jetzt gerade frisch gestartet hat, zum Beispiel zum Thema Touchscreens. Die sind nicht immer so vorteilhaft. Und genau, die eignen sich nicht so gut für Menschen mit Sehbehinderung oft, ne? Da gibt es so YouTube-Videos zu und darüber sprechen wir gleich. Bevor es aber losgeht mit den Themen Digitalisierung und Barrierefreiheit, bekommst du erst mal 7 Fragen, damit die HörerInnen und ich dich ein bisschen besser kennenlernen können.
Ich bin gespannt.
Wenn du an den Duft deiner Kindheit denkst, welcher Geruch kommt dir sofort in den Sinn?
Bounty von meiner Oma.
Bounty, okay.
Also Kokos, Schoko.
Lecker, ja, wir waren ja gerade bei Nachtischen. Wir sind gerade mit Gummibärchen eingestiegen. Gibt es ein Geräusch, das für dich pure Entspannung bedeutet? Also vielleicht ein Lieblingslied oder ein Klang aus der Natur?
Meeresrauschen.
Okay.
Ich liebe Wasser. Wasser ist überhaupt mein Element, ob ich jetzt drin bin oder am Meer sitze. Aber Meeresrauschen ist schon wunderbar.
Und eher Mittelmeertemperatur oder Atlantiktemperatur?
Ich springe auch rein, wenn es kalt ist. Dann muss ich, also ich bin auch eine, die sofort reinspringt. Nicht hier erst den kleinen Zeh, dann den großen und irgendwie so Schritt für Schritt, sondern ganz rein und dann dreimal feste atmen und dann ist alles gut.
Also Pflaster schnell abreißen.
Ja.
Ja. Welches Gericht oder welcher Geschmack wecken bei dir sofort Glücksgefühle?
Merkst du, dass ich gerne Süßes mag? Zimtschnecken.
Okay,
In
Kokos, Zimt.
Schweden, ja, in Schweden habe ich das Ziel, jeden Tag eine Zimtschnecke.
Gibt es eine Berührung, zum Beispiel ein Material oder eine Textur, die du besonders magst oder die dich inspiriert?
Ich bin schon jemand, die sehr haptisch ist, also die gerne über einen angenehmen Stoff streicht oder also eine Blume in der Hand hat, ein Blatt. Aber jetzt sitze ich zum Beispiel gerade an meinem Esstisch und es ist ein wunderschönes Holz. Also ich mag sehr, sehr gern auch Holz. Also ob es eben jetzt ein Holzmöbel ist oder ein kleiner Gegenstand aus Holz. Holz ist wunderbar.
Und warmer Sand wahrscheinlich auch, wenn du das Meer magst.
Ja.
Wenn du an einen besonderen Moment denkst, gibt es da eine Szene, die sich in deine Erinnerung eingebrannt hat? Vielleicht ein Gefühl, das du beschreiben kannst oder eine besondere Situation?
Eine besonders schöne oder eine besonders schwierige?
Das ist immer schwierig. Das Erste, was dir einfällt.
Das Erste. Ich habe gerade an einen Moment im Garten von Freunden gedacht. In der Corona-Zeit war ich jedes Wochenende bei einer befreundeten Familie. Und dort lag ich gerne in der Hängematte und habe Hörbücher gehört. Und weil ich mich nicht gut in dem Garten von denen orientieren konnte, konnte ich dann immer die Tochter rufen und sagen, kannst du mir mal einen Kaffee bringen? Und dieses in diesem Garten chillen, Hörbücher hören, mir einen Kaffee bringen lassen, das waren immer ganz besondere schöne Momente.
In der Hängematte schaukeln.
In der Hängematte. Ich liebe sowieso auch schaukeln.
Welche Gedanken verbindest du mit Aufbruch und Neuanfang?
Spannend, mal sehen, ob es klappt und ein bisschen aufgeregt sein, ein bisschen Herzklopfen, aber schon positiv gespannt sein. Also ein bisschen denken, bin ich ein bisschen verrückt, hätte ich nicht das alte Bequeme lassen sollen, aber eigentlich immer, ach doch, komm auf und los.
Also die Frage habe ich natürlich mit Hintergedanken gestellt, weil du hast ja gerade den Schritt gewagt, Vikarin zu sein und bald Pfarrerin.
Ja, ich habe jetzt gerade fast Halbzeit vom Vikariat und heute Morgen habe ich zufällig einen früheren Kollegen getroffen und nochmal erzählt, wie glücklich ich diesen neuen Beruf bin. Und er hat mich auch nochmal gefragt und hat nochmal gespiegelt, dass ich ja doch auch sehr gut überlegt habe, weil ich den alten Beruf ja auch schön fand, auch die Aufgaben dort war, dort nicht nur in der Fachabteilung, sondern auch im Betriebsrat und so. Und das fand ich alles toll und trotzdem, ja, war dieser Aufbruch genau das Richtige.
Hat dir Herzklopfen beschert?
Herzklopfen beschert und vor einem Jahr noch ein bisschen Aufgeregtes und jetzt Freudiges.
Wie schön. Dann passt die siebte Frage bestimmt auch, weil das ist ja jetzt dein Alltag, dein neuer, vermute ich. Welcher Bibelvers beschäftigt und berührt dich momentan besonders und wieso?
Ich nenne jetzt mal zwei. Es gab einen Vers, der mich schon sehr, sehr lange berührt hat. Also Gott gibt mir nicht einen Geist der Verzagtheit oder also uns, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, das ist schon ein Lebensmotto von mir. Also ja, mich mal irgendwie von Nachrichten mal kurz durchatmen und denken, nee, wie kann das nur sein? Oder von einer Diagnose oder einer Geschichte in der Familie. Aber dann doch schnell auch wieder zu sagen, komm, los, weiter und Kopf hoch und es geht. Und also den Vers, das ist wirklich ein Lebensmotto. Aber seit dem letzten Jahr mag ich auch sehr, sehr gerne Gott stellt meine Füße auf weiten Raum. Diese unheimlich vielen Möglichkeiten, die wir haben und wo wir auch vielleicht mal immer wieder ein bisschen Anstupser von Gott im Rücken brauchen, mal loszulaufen, aber auch die Sicherheit, da ist, ich bin da nicht allein unterwegs, ich fühle mich ein bisschen auch immer geschützt, getragen, begleitet. Oder manchmal, ja, wenn gerade alles so super läuft und was weiß ich, man ganz viel auch tolle Interviews machen darf und da denke ich, es ist auch manchmal gut, sich zu erinnern, nicht abzuheben, sondern zu sagen, hey, es ist immer noch Gott, der mit mir unterwegs bin und es ist nicht irgendwie nur eigene Leistung, es ist auch ganz viel Dankbarkeit dabei.
Weißt du, vor 10 Jahren hast du mir das auch gesagt, Gott gab mir den Geist der Besonnenheit, der Liebe und der Kraft. Ja, und dann hast du aber zu mir gesagt, naja, Besonnenheit nicht so viel, aber Liebe und Kraft.
Ja. Also an der Besonnenheit arbeite ich immer.
Ich wollte gerade fragen, ist es jetzt in den vergangenen 10 Jahren vielleicht ein bisschen mehr Besonnenheit geworden? Oder?
Ein bisschen besser ist es schon geworden. Also die Mail, wo man sich ärgert, nicht sofort abschicken, sondern eine Nacht noch drüber schlafen.
Sehr klug, da arbeite ich auch noch dran, ja.
Aber es bleibt mein Thema.
Ja, das macht dich ja auch aus. So, genau. Das waren schon deine 7 Fragen. Jetzt steigen wir ein in das Fachthema. Wie erlebst du denn aber erstmal trotzdem auch persönlich, weil es hat ja oft, was man tut, auch mit einem persönlich was zu tun, ne? Da machen wir uns ja nichts vor, also ganz extrem.
Ja, und gerade auch diese Themen Barrierefreiheit. Ich finde es super, dass ich mich da engagieren kann und auch was für andere erreichen kann. Aber ganz ehrlich, ich erreiche auch was für mich und merke ja selbst, dass es ein wichtiges Thema ist. Und deswegen, und es darf ja auch sein, sage ich, dass das beides zusammenkommt. Engagement und eigene Betroffenheit. Und manchmal ist es sogar ganz gut so.
Apropos zusammenkommen, du hast jetzt, ich glaube, du bist Anfang 50.
Ne? Nee, Mitte 50.
Genau, ja, ich wollte das jetzt, genau, so danke, ungefähr. Danke. Also, du bist jetzt auch kein Digital Native, ich ja auch nicht. Und du hast jetzt sozusagen schon viel, weil ich habe schon gesagt, du bist als Baby schon erblindet, das heißt dein ganzes Leben lang. Das heißt, und du hast parallel gelaufen, ist mit deinem Leben oder mit unserem Leben ja auch die Digitalisierung.
Ja.
Und meine Frage wäre jetzt dazu, gibt's für dich Schlüsselmomente, wenn du jetzt auf dein Leben zurückguckst, in denen digitale Technologie deine Teilhabe verbessert oder erschwert hat? Und vielleicht kannst du das ein bisschen teilen, wie das für dich ist, diese Entwicklung.
Also in ganz vielen Bereichen ist es für mich eine Chance. Ich kann mal so ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, früher war ich ja auch im Kirchenvorstand ehrenamtlich tätig. Und das ist jetzt schon 19 Jahre her. Und als ich damals angefangen hat, war es schon völlig normal, die Einladungen, die Protokolle, Informationen, Alter, das per Mail zu teilen. Das war wunderbar für mich, denn damals gab es schon die Technik für blinde und sehbehinderte Menschen, dass eben der Inhalt von barrierefreien Dokumenten, von einer E-Mail und so weiter in Sprache und Braille umgesetzt werden kann. Und dadurch konnte ich da schon einfach ganz, da musste nichts Besonderes für mich gemacht werden, ich konnte ganz normal teilhaben. Das war schon eine Riesenchance. Oder wenn ich den Lesungstext brauchte für Sonntag, um irgendwie dann als Kirchenvorstand zu lesen, konnte ich schon auf die Online-Bibel zugreifen. Also schon damals fing es an, dass das wirklich auch ehrenamtlich eine Riesenchance war. Eine andere, das hat dann ja auch schon auch wirklich mit Digitalisierung bei ihrer Freiheit und Glauben zu tun. Das andere ist, wenn ich unterwegs bin zu Terminen, ein Sehender kann schnell auf den Fahrplan gucken, erstens, wann die Bahn kommt und auf welchem Gleis. Und ich kann da jetzt in Apps gucken und weiß, der Zug fährt auf Gleis 10, nee, heute auf Gleis 14. Und ne, also das ist auch ein Riesenschritt zur Teilhabe. Und deswegen für mich ist es wirklich wichtig. Und auch jetzt im Studium war es wunderbar, auf all das Digitale zugreifen zu können. Wir haben viele, viele Texte damals im Studium, aber auch jetzt im Vikariat als Dateien bekommen. Mal waren es E-Books, aber auch mal eingescannte Texte. Und was auch toll war, auch Hebräisch und Griechisch, wo ich erst dachte, oh, wie soll das gehen? Und da gibt's nicht viel in gedruckter Blindenschrift. Es gibt uralte Bücher aus der Zeit, als noch viele Schüler, Schülerinnen die alten Sprachen gelernt haben. Aber das machen heute ja gar nicht mehr viele. Und deswegen, die Bücher sind alt und abgegriffen. Und dann dachte ich, wie soll es gehen? Und beide Dozenten, sowohl der für Griechisch als auch der für Hebräisch, haben beide ganz viel mit digitalen Medien gearbeitet. Und das war für mich ein Glück. Und dadurch ging das auch. Also für mich ist Digitalisierung erstmal was ganz Positives. Und ich sag mal erstmal, weil es halt doch wichtig ist, dass es barrierefrei ist. Also zum Beispiel Texte, eine PDF-Datei kann ich mal sehr gut lesen, wenn sie barrierefrei gestaltet ist. Mal kann ich sie lesen, wenn es überhaupt Text ist, aber nichts Besonderes ist. Und wenn es aber nur ein eingescannter Text ist, wenn es quasi ein Bild ist, dann kann ich sie erstmal gar nicht lesen. Und ähnlich ist es bei Computeranwendungen. Wenn alles gut läuft, kann ich da zack, zack, zack mit Tastenkombinationen ganz schnell durch. Wenn es nicht so gut ist, ist es schwieriger. Und wenn sie ganz schlecht gemacht ist, kann ich die Anwendung am Ende gar nicht nutzen. Also es gibt immer drei Varianten, ne, und da natürlich immer noch feine graue Nuancen, aber von wirklich geht perfekt, geht gar nicht und dazwischen. Aber dazwischen gibt es eben ganz viele Nuancen.
Ja, du hast zwei Studiengänge gemacht. Dein erster Studiengang war Wirtschaftsingenieurwesen.
Ja.
Und jetzt Theologie. Wie hat sich das verändert von damals zu heute? War das also jetzt einfacher, oder?
Also ich finde es heute einfacher, weil es viel mehr Texte in digitaler Form gibt. Also wirklich deutlich einfacher ist es für mich geworden. Also das ist schon schön.
Ich habe mich gefragt, ob du bemerkst, gibt es einen Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen oder internationalen Herstellern? Wer ist denn besonders weit vorne mit barrierefreier Gestaltung von Technologie?
Also jetzt muss man ja ehrlich sagen, Touchscreen war jetzt eben Thema des Sehbehindertentages und es ist ein Problem in Aufzügen zum Beispiel, aber nicht prinzipiell. Ich sitze übrigens gerade mit dem iPhone hier und wer ein iPhone kennt, weiß, dass es ja auch ein Touchscreen hat oder wie eigentlich alle Smartphones. Und als die damals auf den Markt kamen, dachte ich schon, ja toll, da bin ich raus. Aber Apple war eben zum Beispiel ein Hersteller, der ganz schnell gesagt hat, wir müssen das barrierefrei gestalten. Wir müssen einen Weg finden, wie auch blinde, sehbehinderte Menschen, aber auch zum Beispiel Menschen mit Hörbehinderung, mit motorischer Einschränkung das gut nutzen können. Und zum Beispiel jedes Apple-Gerät hat einfach eine Funktion, dass der Bildschirminhalt in Sprache umgesetzt wird. Und das muss ich nicht extra aufspielen, da muss ich keinen großen Drama drum machen, ich muss es einfach aktivieren. Und das finde ich einen Riesenschritt. Also Deutschland war, ist traditionell von den ganzen Wohlfahrtsstaatenmodellen eher ein Land, wo man sagt, man versorgt blinde Menschen, gibt ihnen vielleicht irgendwie eine kleine Rente, nutzt eine schöne Einrichtung und denkt, dann sind sie alle zufrieden. Und der angelsächsische Bereich ist von der Geschichte her viel mehr auf Teilhabe ausgerichtet. Deutschland ist da auf dem Weg und da verändert sich was und ich bin da auch froh und da kommen wir auch weiter, aber wir sind noch auf, viel stärker auf einem Weg.
Okay, wie ist es denn mit sozialen Medien für dich? Also, wenn Apple das kann, heißt das, das kann alle Apps, soziale Medien-Apps auch dann dir erzählen, was da passiert? Oder wie sieht es da aus für dich?
Also
Nutzt du Social Media auch?
im Moment noch nicht so viel. Bilder, das kommt jetzt erst mehr und mehr, dass auch Bilder beschrieben werden, weil Social Media ja auch sehr stark auf Bildern basiert. Und das war bis jetzt noch eher so ein Bereich, der für mich noch nicht so spannend wird, aber ich glaube, das kommt jetzt noch.
Berätst du manchmal Menschen, die Inhalte gestalten, zum Beispiel für Websites oder für
Also
Social Media? Und wie, also was berätst du, wie sowas aussehen muss, dass das barrierefrei ist?
Es gibt ja auf jeden Fall Richtlinien, da, also das habe ich früher in meiner alten Firma gemacht. Ich habe eine gute Bekannte, die im Bereich barrierefreier Tourismus zum Beispiel tätig ist. Oder ich sprach natürlich auch schon mit Kirchengemeinden und da sage ich erstmal, was die Richtlinien sind. Da gibt es ja Standards, dass man sich an denen hält. Und ich sag mal, da ist einfach wichtig, wirklich sich an denen zu halten, dass zum Beispiel Seiten wirklich barrierefrei programmiert sind. Heißt, dass hinter einem Link, hinter einem Schalter, hinter all den Feldern eine Beschreibung intern im Programmiercode steckt, der beschreibt, was das für ein Link, was das für ein Schalter, was das für ein Feld ist. Sonst hat man das Problem, wenn das nicht sauber gemacht ist, dann heißt jeder Link nur Link oder Link 1, 2, 3, 4, 5 und ich weiß nicht, was hinter diesem steckt. Aber wenn es sauber programmiert ist, dann heißt der Link eben, was weiß ich, Fahrplan oder auf einer kirchlichen Seite Gottesdienste, dass eben das richtig beschriftet ist. Dann ist es auch wichtig, dass ich nur mit Tasten auf der Seite arbeiten kann. Dass man auch wirklich zum Beispiel mit Tab oder mit irgendeiner anderen Taste von Feld zu Feld kommen kann oder mit den Pfeiltasten was machen kann. Dass an keiner Stelle die Maus dringend nötig ist. Das Sehende dann damit arbeiten darf ja sein. Aber es muss auch ohne sie gehen. Ne? Das sind solche Dinge, die schon mal wichtig sind. Und dann sind es noch solche Dinge, die schön sind, dass wenn da zum Beispiel ein Bild auf einer Seite ist, dass ich dann nicht nur weiß, dass dort ein Bild ist, sondern dass auch da ein Alternativtext dabei ist, wo dann steht Bild von der Pfarrerin und vielleicht noch zwei, drei Stichworte dazu. Dann denkt man, ja, die haben wirklich auch an mich gedacht.
Passiert dir das oft genug, dass du denkst, die haben an mich gedacht? Oder wie würdest du sagen, ist das Verhältnis, wenn du so im Internet unterwegs bist?
Also es ist schon oft, dass es jetzt besser und besser wird, aber es gibt auch manchmal nagelneue Internetseiten, wo es doch wieder vergessen wurde und wo ich denke, oh, das kann doch nicht wahr sein, dass man in dieser Zeit nochmal dran denkt. Also da kenne ich Anbieter, die ein Jahr bevor es für sie gesetzt wird, eine neue Internetseite werden. Jetzt gerade ganz aktuell wird es ja gesetzt, dass bestimmte Anbieter barrierefreie Seiten machen müssen und die es dann besser finden, dann nochmal ganz viel reinzustecken, die Seite barrierefrei zu machen, statt von Anfang an das mitzudenken. Und alles ist leichter, wenn ich es von Anfang an mitdenke, sowohl baulich als auch digital.
Was würdest du denn sagen, wo sind denn die größten Herausforderungen, wenn man Barrierefreiheit in digitalen Produkten und Dienstleistungen umsetzen will?
Ja, ich glaube, viel möchte man auch, man legt ganz viel Wert ganz auf Optik. Und ich sage ja, natürlich darf eine Seite auch optisch schön sein, aber da wird darauf dann oft so viel Wert gelegt, dass dann doch manchmal das Thema Barrierefreiheit überlagert. Und eben die so oft gar nicht dran denken. Oder meinen, es ist ein nachgeordnetes Thema. Oder meint, es betrifft ja sowieso kaum jemanden. Also dieses Nicht-Bewusst-Werden, dass es einfach dran ist.
Ja, wo findet denn jemand, der jetzt da noch bisher nicht so viel Bewusstsein für hat, gute Informationen und Hilfe dafür?
Es gibt ja auf jeden Fall den DBSV, den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Auf der Seite findet man auf jeden Fall Informationen. Da gibt es auch Ansprechpartner, an die man sich, also oder es gibt auch immer in den Landesverbänden eben auch Experten, Expertinnen und es gibt auch ganz professionelle Institutionen. Also wir können immer nur Tipps, Anregungen geben, weil wir vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und den Unterorganisationen ja alle ehrenamtlich arbeiten oder hauptsächlich ehrenamtlich, sage ich so. Aber wir können hinweisen. Aber es gibt auf jeden Fall auch Agenturen, die sich ganz professionell damit beschäftigen. Und mein Ziel ist es sowieso, dass sowieso auch künftig, und da baue ich drauf, dass das noch viel stärker in den Ausbildungen, in den Studiengängen Platz hat, weil eben viel mehr Firmen und sowieso ja schon länger öffentliche Einrichtungen ja verpflichtet sind zur digitalen Barrierefreiheit. Und wenn die Menschen, die dort arbeiten, das sowieso können müssen, dann ist es, macht es irgendwann keinen Sinn mehr, mal die Ausbildung mal so zu machen und das Studium mal anders. Also dann können es gleich alle lernen und dann kommen wir da ganz sicher weiter, da bin ich sicher.
Fallen dir besonders positive Beispiele ein, an denen sich andere auch orientieren könnten? Also wer macht das besonders gut, barrierefrei im Internet unterwegs sein?
Das ist jetzt gerade kein jetzt Top-Beispiel, Entschuldigung.
Zum Beispiel die Deutsche Bahn-App oder so, die hast du ja vorhin genannt mit dem
Ja,
Fahrplan. Ist die
also
besonders gut,
ja,
oder?
also die App ja, aber also die App ist super. Also die mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gern. Bei der Internetseite müssen Sie noch ein bisschen nachholen. Deswegen kann ich keinen einen Anbieter so für alles gerade nennen.
Okay, vielleicht gibt es ja ein paar Beispiele für Dinge, die Leute ein bisschen gut machen.
Also wie gesagt, also dann sage ich doch nochmal, also wirklich diese App für die Deutsche Bahn ist eben wirklich super. Was auch schön ist, dass viele der Apps, mit denen man digitale Konferenzen machen kann, also ob jetzt Zoom Teams, ne, also was weiß ich, da sind viele mittlerweile sehr, sehr gut, sodass ich wirklich auch gut digitale Konferenzen machen kann. Mich einwählen kann, ob mit Kamera oder ohne Kamera, mich stumm schalten kann, ne? Also da wirklich all diese Funktionen nutzen kann. Da hat sich zum Beispiel auch enorm viel getan. Das habe ich gerade in Corona-Zeiten gemerkt, wo man viel mehr digitale Konferenzen braucht. Und das ist ganz schön geworden.
Ja, und es gibt anscheinend irgendeinen Vorteil von Apps, ne, den du hast mit den Dingen, die du benutzt. Also wir zum
Ja,
Beispiel
weil
nehmen jetzt auf
da.
über Riverside. Wir beide haben es erst versucht über Squadcast, was wir bei Yeet eigentlich haben. Das ging aber nicht, weil es keine App gibt. Und jetzt sind wir hier bei einem Programm, was eine App hat. Genau, woran liegt das, dass Apps so besser sind?
Weil du oft Tastenkombinationen nutzen kannst oder wenn du dann zum Beispiel das am Notebook nutzt, kannst du sogar Shortcuts nutzen und da sind die Apps fast immer deutlich besser.
Welche Erinnerungen hast du an die Geburt von Social Media? Also, ich habe vorhin, haben wir schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Was sind das, die sozialen Medien, wenn du mit anderen, vielleicht blinden oder sehbehinderten Menschen auch sprichst? Was für einen Stellenwert haben die? Und würde
Da
mich
kannst
interessieren.
du nicht sagen, dass es für blinde Menschen den Stellenwert X oder Y hat. So unterschiedlich nicht blinde Menschen sind, so unterschiedlich sind auch blinde Menschen. Und ich bin zum Beispiel bei uns im Verein auch Ansprechpartnerin für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Und für die ist das ein Riesenthema. Die sind enorm vernetzt und auch andere, auch, was weiß ich, junge Erwachsene kenne ich, die da sehr, sehr, sehr zu Hause sind und das sehr viel nutzen. Und genauso kenne ich viele blinde Menschen, denn oft ist blind auch ein Thema vom Alter. Viele erblinden erst im Alter und für die ist es gar kein Thema. Aber seien wir ehrlich, da kenne ich auch viele nicht blinde Menschen, für das, die es in dem Alter auch kein Thema ist. Ja, also da würde ich sagen, ähnlich unterschiedlich.
Okay, genau. Und deswegen würde mich ja interessieren, das hatte ich ja vorhin schon gefragt, wie barrierefrei ist das denn und was nutzen denn dann blinde und sehbehinderte Menschen in Social Media? Was ist denn besonders gut für die? Also welche Funktionalitäten?
Ich glaube, so dieses sich wirklich auch vernetzen, informieren. Also es gibt relativ aktiv wenig blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Und für die ist das dann einfach auch der Riesenvorteil, über größere Distanzen miteinander connected zu sein, einfach, ne? Also wirklich in Verbindung zu stehen mit denen, der eine, die in, was weiß ich, Wiesbaden wohnt, mit jemand aus Berlin und Hamburg. Und das ist, glaube ich, unter blinden und sehbehinderten jungen Menschen noch ein, oft noch stärker ein Bedürfnis als dann unter Sehenden. Sehende, die haben auch gern noch ihre verschiedenen Kanäle und so weiter. Aber gerade für blinde und sehbehinderte Jugendliche ist es eben toll. Ich finde es immer wichtig, also ich bin ja sehr, wachs ja sehr, bin sehr inklusiv aufgewachsen, sehr, lebe sehr inklusiv auch mit vielen sehenden Menschen um mich rum. Und trotzdem ist, tut es mal gut, sich auch mit Leuten auszutauschen, die die gleichen Herausforderungen haben, die gleichen Fragen in bestimmten Situationen, also die ähnlich betroffen sind. Und es ist schön, sich zu vernetzen. Und da weiß ich eben auch, dass eben Kinder, Jugendliche das sehr schätzen. Und ich weiß auch, dass Kinder und Jugendliche zum Beispiel auch sehr irgendwelche digitalen Spiele lieben, ja, also Computerspiele und so. Da gibt es auch manche, die für Blinde und Sehbehinderte geeignet sind. Das ist jetzt zum Beispiel gar nicht meine Welt, aber auch das.
Ja. Und wie bleiben die am liebsten in Kontakt über WhatsApp oder Signal, also typisch über Chatprogramme, oder?
WhatsApp ist zum Beispiel sehr beliebt. Signal geht auch. Bei mir kommt es immer auf die Gruppe an, zum Beispiel, mit wem ich im Kontakt bin. Ich kenne noch mehr Menschen, die sogar bei WhatsApp im Kontakt sind, weil es für manche noch ein bisschen leichter zu bedienen ist. Du kannst ja zum Beispiel über Siri bei WhatsApp eine Nachricht diktieren und das kannst du bei Signal nicht. Und deswegen glaube ich, finden es manche bei WhatsApp dann dort zum Beispiel noch leichter.
Ja, ich habe ja schon gesagt, du hast Wirtschaftsingenieurwesen und Theologie studiert. Wie passt das für dich zusammen? Und gehört das für dich sogar zusammen mittlerweile?
Also sagen wir so, ich finde es immer schön, wir sind ja Menschen, die einfach ganz viel miteinander verbinden und da dürfen es auch unterschiedliche Begabungen und Interessen sein. Und jetzt wirkt es erstmal auf den ersten Blick nicht, dass es zusammengehört, aber ich sag mal, es schadet auch einer Theologin nicht, sehr gut strukturiert, organisiert zu sein, was zum Beispiel in meinem alten Studium ein ganz wichtiger Fakt war, oder eben auch eben um digitale Möglichkeiten zu wissen. Und es gab auch eine ganz praktische Anwendung. Ich habe ja vorhin von Griechisch und Hebräisch erzählt. Ja, das ging digital, aber auch nicht gleich, weil die Brailleschrift für Griechisch und Hebräisch eben Computer, die ist ausgerichtet an den an Neugriechisch und Neuhebräisch. Ist ja auch klar, das brauchen Menschen jetzt. Aber gerade zum Beispiel im Altgriechischen gibt es viel mehr Zeichen als im Neugriechischen. Und dann hatte ich erstmal einen Lückentext. Also nicht viel mehr Zeichen, aber es gibt ein paar Akzente mehr und ein paar Sonderzeichen. Und dann hatte ich erst einen Lückentext und dachte ich, was mache ich denn jetzt? Und dann hat mir der Dozent eine Datei gegeben, wo ich wusste, welches Zeichen was ist. Da habe ich dann den Code hinter dem Zeichen entdeckt, eine Tabelle im Computerprogramm mir geschnappt und dann zu diesem internen Zeichen mir dann ein Braillezeichen überlegt und so habe ich dann meine eigene Blindenschrift sozusagen an der Stelle gemacht für die
Wow.
Sonderzeichen und da dachte ich, cool, dass man sowas zusammenbringen kann. Ja, es hat schon Vorteile.
Oha, ja. Weißt du denn von, also es gibt ja jede Menge blinde Menschen, die studieren. Bist du da auch in dem Bereich auch sowas wie eine Mentorin? Weil ich weiß, du hast dich auch angefangen zu engagieren im Hessischen Blinden- und Sehbehindertenbund, um auch andere Leute zu beraten, die entweder erblinden oder blind sind, um eine Alltagshilfe auch zu sein. Und ist das jetzt in deinem Studium dir auch schon so gegangen, dass du andere Menschen dabei unterstützt hast, oder?
Das jetzt noch nicht so viel, weil es, wie gesagt, es gibt gar nicht so viel relativ junge blinde Menschen und Theologie studieren ja auch nur noch sehr, sehr wenig junge, also sehr viel, wenig Leute. Dadurch gibt es nicht so viel blinde Studierende, aber ich hatte da auch dann schon mal Kontakt, weil jemand kam dann auch schon auf mich zu.
Okay, ja, weil das ist schon besonders, ne, dass du dir dann so
Ja.
deine eigene Brailleschrift da machen konntest.
Ja.
Was würdest du sagen, was für eine Rolle Kirche und Gemeinde dabei spielen, wenn es um Inklusion und Barrierefreiheit geht?
Also erstmal finde ich, sollten Gemeinden das Thema unglaublich ernst nehmen. Ich wurde vor kurzem gefragt, warum gibt es nicht mehr blinde Pfarrerinnen? Da muss ich ehrlich sagen, ja, es gibt wenig blinde Menschen im berufsfähigen Alter, es gibt wenig Theologiestudierende. Daher ist es relativ klar, dass die Gruppe klein ist. Aber es müssten viel, viel mehr Menschen mit Behinderungen in den Gemeinden sein und in den Kirchenvorständen und in den Ausschüssen und was weiß ich. Denn wenn man sich die Demografie anguckt, viele Behinderungen sind ein Thema des Alters und gucken wir unsere Gemeinde an, wie oft ein Gottesdienstbesuch aus, da sind ja auch doch deutlich oft ältere Menschen. Und da fehlt mir oft, dass man da nicht mehr dran denkt, dass man sich auf deren Bedürfnisse noch viel mehr einstellt. Also dass man muss viel mehr gucken, wie kriegt man entweder den Gemeindebrief an sich gut lesbar oder wie kriegt man vielleicht eine Alternative, wo vielleicht nicht ganz so viele Bilder drin sind oder vielleicht erstmal keine Bilder, die man sich dann ja in dem regulären Gemeindebrief angucken kann, aber vielleicht gibt es noch eine reine Textversion mit großem Text, mit Platz, mit gutem Kontrast, dass eben Menschen mit Sehbehinderung den noch gut lesen können. Oder wie ist es mit Höranlagen in den, also mit guten Anlagen eben in den Kirchen. Wie ist es mit Stufen in der Kirche? Gibt es immer auch eine Rampe? Wie ist es mit Stufenmarkierungen? Können Menschen mit Sehbehinderung über die Stufen stolpern oder ist das abgesichert? Und wie kommt man zum Beispiel an Texte für die Lieder? Also es gibt viele, viele Themen und ja, das ist auch ein Herzensthema von mir. Sogar spannenderweise mein Gemeindeprojekt jetzt als Vikarin bei uns in der Gemeinde zu gucken, wie inklusiv sind wir schon, was müssen wir noch tun. Und da wünsche ich mir, dass da sich viele Gemeinden auf diesen Weg machen.
Ah, okay. Also in deiner Gemeinde ist es gerade dein Projekt, habe ich dich richtig verstanden?
Ja, ja.
Ja. Und was hast du vorgefunden?
Wir fangen gerade jetzt erst an. Und ich passe natürlich schon auf und merke schon in unserer Gemeinde zum Beispiel eine gute Anlage in der Kirche, dass Leute, die nicht so gut hören, da wirklich eine gute Chance haben, das Gesprochene, aber auch die Musik gut zu hören. Also das ist zum Beispiel gut. Und dann haben wir auch eine, was auch immer wichtig ist, eine sehr offene Gemeinde, die, wenn jemand Bedürfnisse hat, auch auf Themen eingeht, weil Inklusion ist ja nicht nur Barrierefreiheit, das fängt immer aber auch bei der Haltung an. Wie sehr lasse ich mich auf Fragen ein? Wie sehr offen bin ich? Wie sehr nehme ich wahr, dass da was ist? Und das ist in meiner Gemeinde zum Beispiel ganz wunderbar. Aber ich merke eben auch, wir müssen noch an Themen ran. Für einen Gemeindebrief sind wir eben gerade jetzt auf der Suche nach einer Lösung. Dann müssen wir auch mal gucken, wie wir das eben mit dem Thema Singen noch, da hoffe ich immer noch aufs neue Gesangbuch, das dann hoffentlich dann auch mal digital verfügbar ist. Weil das, denke ich, ist dann auch später noch eine große Chance. Also manches ist in meiner Gemeinde schon gut, aber auch wir müssen noch das eine oder andere angehen.
Du hast gerade gesagt, es kommt auf die Haltung an.
Ja.
Was bedeutet das genau?
Zum Beispiel der Unterschied Inklusion und Integration ist ja, dass bei Integration sagt man, die Menschen mit speziellen Bedürfnissen, ob es eine Behinderung ist oder irgendwas anderes, die müssen sich anpassen oder die müssen sich auf jeden Fall auch schon mal melden, dass sie was brauchen. Und bei Inklusion, da sagt man ja auch, die Institution, die Einrichtung geht von sich erstmal aus, mit einer ganz großen Offenheit, erstmal mit der Haltung, alle gehören dazu und wir wollen Angebote machen, wo alle teilhaben können. Das heißt nicht, dass in einem Gottesdienst immer alles passen muss zum Beispiel. Weil es gibt ja auch manchmal Dinge, die sich widersprechen, ja.
Zum Beispiel?
Ja, natürlich könnte man immer reden und Gebärdensprache machen, aber wenn jemand mir gegenüber nur gebärden würde, würde das ja nicht reichen. Ich brauche ja zum Beispiel die Lautsprache, also dass jemand spricht. Und deswegen gehörlos und blind, da muss man schon beides zusammen denken. Aber es gibt auch wirklich Dinge, wo es sich wirklich dann widersprechen kann. Zum Beispiel kann es sein, dass Menschen mit Sehbehinderung sehr, sehr klare Kontraste brauchen und Menschen mit neuronalen Behinderungen, die kriegen dadurch Kopfschmerzen, andere Schmerzen, andere Dinge, die für sie schwierig sind. Und deswegen muss nicht immer, das Angebote von Gemeinde heißt nicht, dass immer alles für alle sein muss, aber dass immer an alle gedacht wird und eben unterschiedliche Angebote gemacht werden, unterschiedliche Räume gestaltet werden, dass eben am Ende alle etwas finden. Und eben, dass die Gemeinde von sich aus diese offene Haltung hat, zu sagen, wir wollen daran denken, wir strahlen aus, wir versuchen eben viel zu berücksichtigen. Und wenn wir etwas vergessen, sprecht uns an, wir sind offen, wir sind einladend, wir möchten wirklich, dass sich Menschen hier, jeder wie er ist, wohlfühlt als Gemeindemitglied. Und nicht trotz, obwohl oder weil er eine Behinderung oder bestimmte Bedürfnisse hat, sondern einfach so, wie er ist oder sie ist.
Ja, die evangelische Blinden-, Sehbehinderten- und Gehörlosen-Seelsorge hat ja jetzt auch schon ein bisschen längere Tradition. Welche Rolle spielt die, für dass wir inklusive Gemeinden werden?
Also sie kann ja immer auch beratend herangezogen werden, wenn eine Kirche sagt, oh, wir müssen in Sachen Hören was verbessern, wir müssen in Sachen eben Kontraste und so weiter was ändern, dann kann man die Seelsorgestelle eben immer beratend nutzen. Sie hat aber auch, ich sag mal, eine Empowerment-Funktion, dass Menschen, die selbst betroffen sind, hier einen Raum finden, eine Ebene finden, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen und dann wieder raus in die Gemeinden und so weiter zu gehen. Also beide Funktionen finde ich sehr wichtig.
Ist das ein Bereich, wo du auch stark von Anfang an involviert warst? Also wie ist deine Geschichte mit der Kirche? Jetzt wirst du ja immerhin Pfarrerin, aber hat das früh begonnen bei dir?
Ich weiß gar nicht, also für mich ist Kirche, ich habe kein Erlebnis, wo ich plötzlich gläubig geworden bin oder wo ich plötzlich Gott entdeckt habe. Für mich ist wirklich Glaube von Anfang an da gewesen. Ich weiß auch, dass meine Mutter früher mit mir gebetet hat. Das habe ich sehr im Bewusstsein von früher. Und ich war ja als kleines Kind längere Zeit im Krankenhaus, also schon. Das erste Mal kann ich mich gar nicht erinnern, aber dann nochmal mit 3 und 4 war dann die ersten Jahre in der Schulzeit in einem Internat, was viel, mit vielen auch schweren Momenten verbunden war. Und da habe ich mir Gott so sehr, ja, das war so ein sehr naives Kindergottesbild, aber eins, was mir bis heute wertvoll ist und gut tat. Nämlich ein Gott, der über meinem Bett wacht, ne? Wie es in diesem Gebet auch heißt. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Das war für mich ein unglaublicher Trost, Gott bei mir zu wissen. Und deswegen ist Glaube für mich etwas, was immer da war und unterschiedlich stark und auch mal mit Fragen verbunden, auf jeden Fall, aber immer da war. Und Kirche war auch schnell für mich ein sehr, sehr guter Ort. Schon seit der Konfirmation habe ich mich ehrenamtlich engagiert. Kirche war auch so ein Ort, wo ich gemerkt habe, mir wird etwas zugetraut. Und das hat gar nichts nur mit Behinderung zu tun. Ich komme jetzt aus dem Elternhaus, also kleinerer kaufmännischer Angestellter, aber auch Arbeiterfamilie. Und wo ich es toll fand, dass mir zugetraut wurde, vorne zu stehen, zu lesen oder im Kindergottesdienst ein Krippenspiel mit vorzubereiten und dann zu gestalten, wirklich eine Rolle zu übernehmen. Das fand ich eine unglaubliche Wertschätzung, Zuspruch und Zutrauen, wo ich sehr gewachsen bin dran. Oder mich auch einfach ausprobieren durfte. Das habe ich auch später in der Studierendengemeinde erlebt. Und ja, und dann immer weiter eigentlich. Kirche hat mich immer begleitet. Also seit der Konfirmation war ich wirklich immer erst ehrenamtlich engagiert, dann jetzt eben hauptamtlich und immer wirklich ein guter Ort zu sagen, du bist Teil dieser ganzen Geschichte, auch du bist wichtig und probier dich aus. Ja, das habe ich immer sehr geschätzt.
Okay, das ist dann doch ein bisschen anders als bei der Technologie, als du vorhin verglichen hast, deutscher und angelsächsischer Raum. Da ist die Kirche eher der angelsächsische Raum gewesen, sozusagen.
Für mich ja, für mich auf jeden Fall. Also ganz, ganz traditionell muss man zugeben, dass auch Kirche nicht immer gut gehandelt hat. Früher muss man schon sagen, dass Kirche auch Menschen mit Behinderungen sehr versorgt hat. Also auch da eher dieses mildtätige, nicht so sehr Teil der Gemeinde, sondern mehr dieses, ja, Fürsorgliche, nicht so sehr auf Augenhöhe, sondern eben dieses, ja, helfen, aber dann sei oft zufrieden. Und man muss auch sagen, es gibt immer auch noch einzelne Stimmen, heutzutage weniger, aber es gibt ja auch immer noch einzelne Stimmen, die Heilungsgeschichten auf eine, finde ich, sehr schwierige Art lesen. Ich finde Wunder Jesu was ganz Wunderbares oder Wunder Gottes. Aber während, was weiß ich, beim Weinwunder es völlig klar war, dass früher Wasser zu Wein wurde und nicht bei uns jetzt heute jedes Wasser zu Wein wird oder dass beim Speisungswunder der 5000 wir uns heute nicht darauf ausruhen dürfen, zu sagen, naja, Jesus macht schon alle satt, sondern dass es auch an uns liegt und Strukturen zu verändern, kenne ich immer noch Menschen, die sagen, naja, du musst nur richtig Gott bitten, dann wirst du wieder sehend. Und da ist mehreres. Da wird nicht gesehen, dass für mich Sehen eigentlich jetzt gar nicht so ein tiefliegender Wunsch ist, sondern naja, wenn es klappen würde, wäre es in manchen Situationen schon schön, aber es ist gar kein Wunsch, der mich total bewegt. Viele Sehende meinen auch immer, dass Behinderung immer nur mit Leid und furchtbar verbunden ist. Das ist auch in diesem Lesen von Heilungsgeschichten drin. Und vor allem wird dabei nicht wahrgenommen, dass Behinderung ja immer eine Wechselwirkung ist. Wie stark ich behindert bin, hängt eben davon ab, wie auch mein Umfeld ist. Ob eben Barrieren in der Umwelt sind, ob jetzt baulich oder digital, und wie die Haltung der anderen Menschen sind, ob die mir etwas zutrauen oder nicht. Und eben, dass es eben darum auch geht, sich was zu verändern. Und dass heute bei Heilungsgeschichte, das sind neben jeder Heilungsgeschichte, die wir in der Bibel lesen, eigentlich auch Geschichten stehen müssen, wo Jesus sagt, hey, was weiß ich, zum Bartimäus, komm mit mir mit, so wie du bist. Und ihr anderen, ihr verändert euch mal, gebt ihm eine Chance. Und ja, solche Geschichten hätte ich auch gern gehabt. Also deswegen auch die Kirche hat da eine Geschichte, die auch nicht ganz so leicht ist.
Ja, aber du bist daran, jetzt auch die für deinen Teil neu zu schreiben, jetzt wo du Pfarrerin wirst, oder?
Ich habe ja meine Masterarbeit auch zu diesem ganzen Thema geschrieben, wie Heilungsgeschichten zu lesen sind. Und ich darf ja auch in Predigten und in Gebeten Dinge benennen, die auch wichtig sind. Und deswegen finde ich es eben auch wichtig, dass ich da eben an meinem Platz jetzt bin.
Ja, was hast du dir vorgenommen für dein Pfarrerin-Dasein?
Also einfach von meinen Erfahrungen mit Gott zu erzählen, weil ich eben Gott als ein Gegenüber erlebe, was mir ganz viel Mut gibt, ich keine Angst haben muss, ich immer wieder ins Leben gehen kann. Wir sprachen ja darüber vorhin über Aufbrüche, über meinen Lieblingsvers eben, dass ich all das erlebe und davon möchte ich gern weitergeben und möchte eben das mit Menschen teilen. Mit Jungen, mit Alten, möchte sie auf den verschiedenen Stationen ihres Lebens begleiten. Jetzt normal am Sonntag im Gottesdienst, aber auch gern bei Taufen, Konfirmationen, Trauungen, aber auch Beerdigungen finde ich etwas sehr, sehr Wertvolles. Da möchte ich eben für sie da sein, mit ihnen über Gott ins Gespräch kommen, etwas weitergeben können und das Thema Behinderung immer mal da und da einfließen lassen. Aber ja, es ist nur ein Teil von mir natürlich. Das spielt eine Rolle, aber es ist nur ein Teil.
Ja, und die barrierefreie Kirche. Dann seid ihr da vielleicht bald so ein Pilotprojekt, was man aus ganz Deutschland heraus auch
Fände ich
beobachten
natürlich auch.
kann.
Das fände ich natürlich auch cool.
Ja, oder ist dir irgendeine
Genau, das
Gemeinde
hatten wir
bekannt, die das
vorhin
auch schon
schon.
super macht?
Ah, ich
Ja.
glaube, wir sind da schon sehr gut und ich hoffe, dass wir da noch viel besser werden und sehr anderen noch mal erzählen können.
Sehr schön. Welche
Ja, also
Gemeinde
wie
ist
gesagt, das
das,
ist
damit die
auch,
HörerInnen das auch wissen?
das ist Oberursel-Oberstädten. Und wie gesagt, das ist ein ganz großes Herzensthema von mir und ich werde das immer weiter treiben. Aber natürlich möchte ich auch keine Pfarrerin sein, die sich auf das Thema reduzieren lassen möchte. Ich möchte natürlich das vorwärts treiben und ich möchte mit Behinderung einfach Pfarrerin sein, wo das Thema wichtig ist, aber auch nicht nur.
Ganz herzlichen Dank. Ich habe jetzt noch zwei Standardfragen für dich, die alle unsere Gäste bekommen. Die erste davon ist: Was ist für dich digitale Kirche bzw. der Hashtag digitale Kirche?
Digitale Kirche hört sich für mich so an, dass ich da einen Zugang zu habe, dass ich mich verbinden kann, aber auch Impulse bekomme, Texte bekomme. Das hört sich für mich nach digitaler Kirche an.
Dann die zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum und das Thema ganz frei selbst aussuchen dürftest, worüber würdest du gerne vor oder mit wem sprechen?
Das ist jetzt eine spannende Frage. Aber wirklich gerade auch wegen unserer Zeit. Ich hätte schon gerne eine Bühne mit vielen, vielen Menschen und würde ihnen gerne etwas davon vermitteln, eben gegen diese Verzagtheit. Da bin ich doch wieder bei meinem alten Lieblingsvers, weil ich eben in unserer Gesellschaft so viel Angst, so viel Verzagtheit, so viel, ja, Abgrenzung erlebe und da dagegen anzureden, anzuglauben, anzuhoffen. Das würde ich schon gern.
Also alle, die verzagt sind, sollen zu dir kommen.
Ja.
Kommt her zu mir, alle, die ihr verzagt seid. Ich habe euch Mut zuzusprechen, so ungefähr.
Ja, und das übrigens natürlich auch, ich mag immer eine Sprache, die sehr bodenständig ist, nicht in irgendwelchen, ich sag mal, festen Begriffen hängen bleibt, sondern wo wirklich Beziehung spürbar ist, wo irgendwas überspringt. Das fände ich, das wäre schon ein Traum von mir.
Ja, hast du das Gefühl, das gelingt dir schon?
Manchmal schon.
Ja, also ich habe dich sehr gut verstanden. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist. Das war der Yin-Podcast. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Und wenn ihr mögt, abonniert sehr gerne unseren Newsletter mit Social-Media-Tipps und Tricks auf yid.de/newsletter. Und vielleicht folgt ihr uns auch auf Instagram @yid_netzwerk. Dankeschön, liebe Brigitte, für deinen Einsatz, für alles, was du mit Liebe und Kraft und Besonnenheit schaffst.
Danke.